Ja, wir sind bei den Zauberworten des 19. Jahrhunderts. Arbeit, Kraft und jetzt kommen wir zum letzten Wert. Ich gebe Ihnen zunächst die Übersicht. Ja, der Wert ist gespalten, damit fange ich an. Vielleicht wissen Sie das auch schon aus anderen Vorlesungen von mir. Es gibt die sogenannten niederen Werte und die sogenannten höheren Werte und darüber lässt sich ein endloser Diskurs spinnen, der bei Sprichwörtern anfängt, nicht? Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Also sollen wir die niederen Werte nicht verachten. Und wir wissen ja auch, dass Geld nicht glücklich macht, sondern nur beruhigt. Und daher streben alle nach höheren Werten und nach den höchsten, die so hoch sind, dass sie mit Geld gar nicht zu bezahlen sind. Das heißt, manche Werte, die wir erstreben, können wir uns finanziell gar nicht leisten. Ein wahrhaft edler Mensch zu sein, ist eine teure Angelegenheit und so weiter und so weiter. Sie merken, der Wertediskurs ist zweideutig, der Wertbegriff ist gespalten. Ökonomische Werte, moralische Werte gehen auseinander und das ist die Qual der bürgerlichen Gesellschaft. Im 19. Jahrhundert bricht diese Spaltung auf und beide Wertseiten, die moralische und die ökonomische, entfernen sich voneinander und sie werden zu Antipoden. Im 19. Jahrhundert erfahren die Individuen eine nie gekannte Steigerung materiell-ökonomischer Werte und sie erleben dies in weiten Teilen zugleich als einen unaufhaltsamen Verfall geistig-moralischer Werte. Viele haben die Wahrnehmung, dass die Kombination von schwerreich und moralisch vorbildhaft irgendwie dabei ist, auszusterben. Stattdessen besteht der Verdacht, dass derjenige, der viel Geld hat, umso weniger Ideale besitzt und wer viele Ideale hat, umso weniger Geld. So läuft der Diskurs im 19. Jahrhundert und insbesondere natürlich in Deutschland, wo die Spaltung von Besitz und Bildung eben sehr tief geworden ist. Das haben wir bis in die heutige Soziologie hinein bei Bourdieu, ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital mit den schwierigen Konvertierbarkeiten. Im 19. Jahrhundert bricht diese Spaltung des Werts auf. Warum? Weil hier erstmals eine Wirtschaft entsteht, die aus sozialen Bindungen, aus moralischen Bindungen herausgelöst ist. Eine sozial-moralisch nicht mehr gefesselte Wirtschaft. Dies treibt die Wertediskussion an und wir werden Marx als einen Theoretiker ansehen können, der die Tücken des ökonomischen Werts und Nietzsche als einen Theoretiker, der die Tücken des moralischen Werts untersucht und denen auf die Spur kommen wollte. Das 19. Jahrhundert endet dann mit einer wuchernden Wertedebatte und in gewisser Weise natürlich auch als Vorschau auf den Anfang des nächsten Sommersemesters will ich schon sagen, dass wir uns dann zunächst mit zwei Autoren befassen werden, die versucht haben, den Gesichtspunkt der Wertfreiheit einzuführen. Wertfreiheit, etwas, was das 19. Jahrhundert noch nicht kannte. Wertfreiheit, nämlich Max Weber in Bezug auf die höchsten Dimensionen, die Werturteile, die religiösen Stellungnahmen zur Welt, die Wertschätzungen eben ganz oben und der andere, Sigmund Freud, Wertfreiheit in Hinsicht auf die niedrigsten Dimensionen von doch eigentlich sehr recht perversen Phänomenen. Jetzt für den letzten Punkt dieser Vorlesung, die uns ja in die Tiefe des 19. Jahrhunderts geführt hat, der Frage nach der Gesellschaft, will ich historisch noch einmal zurückgehen zu einem Autor, der 13 Jahre vor der Französischen Revolution ein epochemachendes Werk publiziert hat, nämlich zu Adam Smith. Untersuchungen über das Wesen und die Ursachen des Nationalreichtums. Und die erste und, denke ich, immer auch noch beste Übersetzung stammt von einem alten Bekannten, nämlich von Max Stirner. Mit Adam Smith, denke ich, muss man in der Wertfrage anfangen. Warum? Weil bei ihm Moral und Ökonomie noch nahe zusammenliegen. Denn vor diesem Ökonomie-Bestseller schrieb er eine leider viel zu wenig gelesene Theorie der moralischen Gefühle. das erste große Werk. Adam Smith war eben Moralphilosoph und Ökonom. Es geht bei ihm um eine moralische Ökonomie und eine ökonomische Moral. Und beides geht, wie Adam Smith entdeckte, auf einen gewissen Hang des Menschen zurück, der vielleicht in der Natur des Menschen wurzelt oder aber eine notwendige Folge des Vernunft- und Sprachvermögens ist, nämlich den, wie er sagt, Hang zu tauschen, zu verhandeln und eine Sache gegen eine andere auszutauschen. To truck, barter and exchange one thing for another. Also, ich lese Ihnen gleich ein Stück von Adam Smith vor, um das klar zu machen. Zitat: Kein Mensch sah jemals einen Hund mit einem anderen einen gütlichen und wohlbedachten Austausch eines Knochens gegen einen anderen machen. Kein Mensch sah jemals ein Tier durch seine Gebärden und sein natürliches Geschrei einem anderen andeuten: Dies ist mein, dies ist dein, ich bin willens, dies für jenes zu geben. Wenn ein Tier von einem Menschen oder einem anderen Tiere etwas erlangen will, so hat es keine anderen Mittel, sie dazu bewegen, als dass es die Gunst derer gewinnt, deren Dienst es begehrt. Ein junger Hund liebkost seine Alte und ein Hühnerhund sucht auf tausenderlei Weise, sich seinem bei Tische sitzenden Herrn bemerklich zu machen, wenn er etwas von ihm zu fressen haben will. Ein Mensch bedient sich bisweilen derselben Künste bei seinen Mitmenschen. Und wenn er kein anderes Mittel kennt, sie zu bewegen, dass sie nach seinem Wunsche handeln, so sucht er durch jede mögliche knechtische und schweifwedelnde Aufmerksamkeit ihre Willfährlichkeit zu gewinnen. Er hat jedoch nicht Zeit, dies überall zu tun. In einer zivilisierten Gesellschaft befindet er sich zu jeder Zeit in dem Falle, die Mitwirkung und den Beistand einer großen Menge von Menschen zu brauchen, während sein ganzes Leben kaum hinreicht, die Freundschaft von ein paar Personen zu gewinnen. In fast jedem anderen Tiergeschlecht ist das Individuum, wenn es groß geworden ist, ganz unabhängig und hat in seinem Naturstande den Beistand keines anderen Lebewesens nötig. Der Mensch dagegen braucht fortwährend die Hilfe seiner Mitmenschen und er würde diese vergeblich allein von ihrem Wohlwollen erwarten. Zitat Ende. Mit dieser anthropologischen Reflexion beginnt moralische Ökonomie, ökonomische Moral. Es ist moralisch verwerflich, wie ein Hund durch jede mögliche knechtische und schweifwedelnde Aufmerksamkeit das Wohlwollen des anderen gewinnen zu wollen. Außerdem ist es ökonomisch nicht durchführbar. Unser Leben ist zu kurz, das Wohlwollen all derer erflehen zu wollen, deren Dienste wir brauchen. Und Menschen brauchen fortwährend die Hilfe vieler Mitmenschen. Menschen in Gesellschaft leben, sind aufeinander angewiesen und der Hang zu tauschen, zu verhandeln und eine Sache gegen eine andere auszuwechseln, Tausch und gegenseitige Hilfe, das ist eben eine moralische und ökonomische Angelegenheit. Gib mir, was ich will und du sollst haben, was du willst. So lautet die Formel. Und dies ist ein soziales Prinzip, das eben zugleich auch, so Adam Smith, die Ausbildung der Individualität ermöglicht. Ich zitiere: Ohne die Lust am Tauschen, Handeln und Auswechseln würde sich jeder für sich den Bedarf und die Genussmittel des Lebens haben verschaffen müssen. Alle hätten dieselben Pflichten zu erfüllen und dasselbe zu tun gehabt und es hätte somit keine solche Verschiedenheit der Beschäftigung eintreten können, die allein zu einer großen Verschiedenheit der Talente führen konnte. Zitat Ende. Bei Adam Smith geht die ganze Entwicklung der Arbeitsteilung, die Spezialisierung der Berufe auf den Hang zum Tauschen zurück. Und dies ist eben auch moralisch-ökonomisch, weil der Einzelne sich mit seiner Spezialität, die er kann, an den anderen bindet, das heißt, sich für andere nützlich macht. Wenn ein jeder die Eigenliebe des anderen zu seinen Gunsten zu interessieren vermag und dem anderen zeigen kann, dass er seinen Nutzen davon haben kann, wenn er für ihn tut, was er von ihm haben will, dann entsteht dieser Zusammenhang, in dem durch die Eigenliebe der Altruismus gefördert wird. In den Worten von Adam Smith, Zitat, nicht von dem Wohlwollen des Fleischers, Brauers oder Bäckers erwarten wir unsere Mahlzeit, sondern von ihrer Bedachtnahme auf ihr eigenes Interesse. Wir wenden uns nicht an ihre Humanität, sondern an ihre Eigenliebe und sprechen ihnen nie von unseren Bedürfnissen, sondern von ihren Vorteilen. Zitat Ende. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen, bei den Fleischern, Brauern und Bäckern in der alten DDR war das anders. Da waren die Individuen von einem hochorganisierten System des Wohlwollens abhängig. Und dann, als sie endlich, Gott sei Dank, frei sprechen konnten, war diese Lehre von Adam Smith auch noch nicht weit verbreitet, denn sie redeten ja enorm viel von ihren Bedürfnissen und kaum von den Vorteilen der anderen. Das ist nicht moralische Ökonomie. Die moralische Ökonomie und ökonomische Moral fordert, sprechen wir nie von unseren Bedürfnissen, sondern sprechen wir von den Vorteilen, die der andere gewinnen könnte, wenn er mit uns tauscht. Es ist schwer verständlich, ich weiß hierzulande, aber so ist es. Ohne eine gewisse zivilisierte Zurückhaltung des eigenen Bedürfnisdiskurses wird Sozialität nämlich unerträglich. Und Engländer und Amerikaner, wenn sie uns besuchen, hier sind ja bisweilen doch etwas irritiert über die Brutalität der Bedürfnisentblößungen und Wohlwollenserpressungen, die zumal in deutschen Kommunikationsriten anzutreffen ist. Also, wenn Sie einen Spruch für Ihren morgendlichen Spiegel brauchen, nicht von den eigenen Bedürfnissen, sondern von den Vorteilen des anderen reden. Adam Smith hat sich nun daran gemacht zu untersuchen, ich zitiere, welcher Art die Regeln sind, welche die Menschen beim Tausch von Gütern gegen Geld oder gegeneinander natürlicherweise beobachten. Diese Regeln bestimmen das, was man den relativen oder Tauschwert der Güter, the relative or exchangeable value of goods, nennen kann. Und er fährt fort, das Wort Wert hat, was wohl zu beachten ist, zweierlei Bedeutung und drückt bald die Brauchbarkeit einer bestimmten Sache, bald die Möglichkeit aus, mittels des Besitzes dieser Sache andere Güter zu erlangen. Das eine mag Gebrauchswert, value in use, das andere Tauschwert, value in exchange, genannt werden. Dinge, fährt er fort, die den größten Gebrauchswert haben, besitzen oft wenig oder gar keinen Tauschwert und umgekehrt. Die, welche über den größten Tauschwert verfügen, haben oft wenig oder gar keinen Gebrauchswert. Nichts ist brauchbarer als Wasser, aber man kann kaum etwas dafür kaufen. Man kann nichts, fast nichts dafür eintauschen. Dagegen hat ein Diamant kaum einen Gebrauchswert. Und doch ist oft eine Menge anderer Güter dafür im Tausch zu haben. Um die Prinzipien zu erforschen, welche den Tauschwert der Waren regeln, werde ich zu zeigen suchen, erstens, was der wahre Maßstab, the real measure dieses Tauschwerts ist und worin der wirkliche Preis, the real price aller Waren besteht. Zweitens, welches die verschiedenen Teile sind, aus denen sich dieser wirkliche Preis aufbaut oder zusammensetzt. Schließlich, welcher Art die Umstände sind, die einige oder alle Preiselemente bald über ihren natürlichen oder gewöhnlichen Stand hinauftreiben, bald unter ihn hinabdrücken oder die den Marktpreis, the market price, sagt er, den tatsächlichen Preis, den actual Preis der Waren daran hindern, genau mit dem zusammenzufallen, was man ihren natürlichen Preis nennen kann. Ja, meine Damen und Herren, das ist der Einstieg, das Programm bei Adam Smith. Was ist also der wahre Maßstab des Tauschwerts, the real measure of the value in exchange, sagt er. Ich zitiere Ihnen gleich die Antwort. Jedermann ist in dem Grade reich oder arm, als er imstande ist, sich die notwendigen, die gewohnten und schließlich die angenehmen Dinge des menschlichen Lebens zu verschaffen. Nachdem jedoch die Arbeitsteilung allgemein Platz gegriffen hat, kann eines Menschen eigene Arbeit ihn nur mit einem sehr kleinen Teil dieser Dinge versorgen. Den bei weitem größeren Teil muss er von der Arbeit anderer beziehen. Und er wird reich oder arm sein, je nach der Menge von Arbeit, die er sich dienstbar machen oder kaufen kann. Demnach ist der Wert einer Ware für denjenigen, der sie besitzt und nicht selbst zu gebrauchen oder zu verzehren, sondern gegen andere Ware auszutauschen, gedenkt, der Quantität der Arbeit gleich, die er dafür zu kaufen oder sich dienstbar zu machen vermag. Arbeit, sagt er, ist daher der wahre Maßstab des Tauschwerts aller Arbeit. Der wirkliche Preis jedes Dinges, das, was ein Ding den wirklich kostet, der es erlangen will, ist die erforderliche Mühe und Beschwerde, es zu beschaffen. The toil and trouble of acquiring it. Und dann fährt er fort, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit Arbeit wurden alle Reichtümer der Welt ursprünglich erhoben, nicht mit Gold und Silber. Das ist natürlich eine antispanische Argumentation im 18. Jahrhundert. Sie wissen, die Spanier haben das auf andere Weise sich erworben. Also, Arbeit, Mühe, das ist der wahre Wertmaßstab des Tauschwerts. Und auf das Arbeitsmaß sind auch die Bestandteile des Tauschwerts zurückzuführen, die er dann weiter ausführt. Die Rente, das heißt die Grundrente, weil eben jeder Boden erst durch Arbeit nutzbar wird. Der Profit, weil der Händler sich anstrengen muss, die Waren an die Frau oder an den Mann zu bringen. Und der Lohn, mit dem der Arbeiter bezahlt wird. Arbeit ist Ursache und Maß der Wertbildung. Und zwar ist Arbeit objektive Ursache, objektives Maß der Wertbildung bei Adam Smith. Und Sie wissen natürlich, subjektiv sieht die Sache etwas anders aus. Es ist nicht so einfach, nicht? Was dem einen leicht fällt, fällt dem anderen schwer. Auch können die Marktteilnehmer nicht immer genau schätzen, wie viel Arbeit denn in einer Sache drinsteckt. Sie können sich auch irren. Aber angesichts dieser subjektiven Probleme gibt es für Adam Smith einen Trost. Nämlich die eigenartigen Gesetze des Marktes, auf dem sich ein Marktpreis für Waren bildet. Die Marktpreise schwanken, aber dieses Schwanken, so Adam Smith, hat seine eigene Rationalität. Die Marktpreise richten sich einerseits nach dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage, andererseits pendeln die Marktpreise um den sogenannten natürlichen Preis, der eben vom durchschnittlichen Maß an Arbeit bestimmt wird, das die Herstellung eines bestimmten Guts erfordert. Ich zitiere Adam Smith: Der Marktpreis jeder einzelnen Ware wird bestimmt durch das Verhältnis der Menge, die tatsächlich zum Markte gebracht wird, zur Nachfrage derer, welche willens sind, den natürlichen Preis zu zahlen, und die Menge jeder Ware, die angeboten wird, passt sich natürlicherweise der effektiven Nachfrage an. Zitat Ende. Wenn das Angebot die wirkliche Nachfrage übertrifft, so sinkt der Marktpreis unter den natürlichen Preis. Das heißt, die Betroffenen kommen nicht auf ihre Kosten, toil and trouble of acquiring it. Sie werden ihr Verhalten ändern und etwas anderes herstellen. Wenn das Angebot hinter der Nachfrage zurückbleibt, so steigt der Marktpreis über den natürlichen Preis und die Betroffenen werden sich bald schon von einer Schar Konkurrenten umgeben sehen, die eben in dieser Sache auch Gewinne machen wollen. Ja, meine Damen und Herren, das ist für Sie alles nicht neu. Das ist unser Schicksal. Daher ist es vielleicht angebracht, in Erinnerung an Adam Smith, an die moralische Dimension der Wertlehre zu erinnern. Worin liegt die moralische Dimension? Die Menschen sind, wie Sie wissen, bekanntlich oft unverschämt böse und sie irren sich. Das sind ihre moralischen Schwächen. Das ist oft beklagt worden von vielen Philosophen. Und viele Moralisten haben sich den Kopf darüber zerbrochen, was mit diesen menschlichen Schwächen überhaupt anzufangen sei. Sie kennen die Programme. Man kann versuchen, die Menschen richtig zu erziehen. und wenn man sie falsch erzogen hat, sie wieder umzuerziehen. Man kann auch die ganze Sache ignorieren, diese Schwächen verheimlichen, einen Untergrund aufzubauen, wo man sie hinsteckt, sie verstecken und nur gut vom Menschen reden. Alle diese Wege waren für Adam Smith nicht sehr sinnvoll. Adam Smith ist einen anderen Weg gegangen. Die menschliche Bosheit und die menschliche Dummheit, sie gehören nicht ins Umerziehungslager, auch nicht in den Untergrund, sondern sie gehören in die Öffentlichkeit. Sie brauchen einen Platz, wo sie sich zeigen können. Und so ist der Markt der Ort, wo die Menschheit ihr hässliches Gesicht zeigt. Mit Nietzsche kann man auch sagen, auf dem Markt tummelt sich eben das allzu Menschliche. Die Schamlosigkeit der Ansprüche, der Hochmut der Begierden, die Lügen, die Täuschung, wohin damit? Auf den Marktplatz, sagt Adam Smith, da gehören die Laster hin. Und das kennen Sie doch, nicht? Was, 160 Euro wollen Sie für diese miserable Einführung in die Soziologie haben? 3 Euro für diesen völlig verwelkten Salat? 800 Euro für die Designerkrawatte? 500 Euro für diese langweiligen, überfüllten Seminare als Semestergebühren? Alle Unverschämtheit und alle Laster der Menschen müssen auf den Markt. Und Adam Smith hat eben darauf vertraut, dass indem sich auf dem Markt all diese moralisch zweifelhaften Einstellungen zeigen können, sie eben dort auch ihre Korrektur erfahren. Und zwar eine Korrektur ohne Marter, ohne Gefängnis, ohne Umerziehungslager, ohne Programme für einen neuen Menschen, der viel besser ist. Die Korrektur der Unverschämtheit der Begierden und der Sturheit der Ansprüche, sie erfolgt, indem der Marktpreis die Individuen zum wahren Wertmaß zurückführt, das Quantum von Arbeit und Mühsal im Tun für das, was der andere braucht, nicht was ich meine, was er braucht, sondern was der andere meint, was er braucht. Also, das ist moralische Ökonomie und das können Sie natürlich auch weiter buchstabieren ins Zeitalter der Globalisierung, nehmen wir an. Mein Kollege aus Bulgarien, der perfekt Deutsch spricht, der ein genauso guter Soziologe ist wie ich, er würde in Baden-Württemberg meinen Job für 20% weniger Geld machen. Frage: Welchen moralischen Grund gäbe es, mich einzustellen und nicht ihn? Nicht welchen ökonomischen, sondern welchen moralischen Grund gäbe es eigentlich? Ja. Wenn holländische Hafenlotsen die Ozeanriesen für 3 Euro weniger pro Stunde in Rotterdam in den Hafen manövrieren als ihre Hamburger Kollegen, welchen moralischen Grund gibt es ihnen, das in Hamburg zu verbieten? Ich weiß, das ist unheimlich schwer, es knirscht auch etliches, denn Sie wissen ja, die Welt der Werte ist zutiefst gespalten. Und diese Gespaltenheit wiederholt sich auf allen Ebenen der Wertediskussion, nicht nur zwischen Ökonomie und Moral, sondern dann, wie wir eben ja auch von Adam Smith gehört haben, innerhalb der ökonomischen Kategorien selber, Gebrauchswert, Tauschwert und auch bei Smiths Hauptfund der Arbeit gibt es eine Gespaltenheit da drin, nämlich, ich hatte schon gesagt, Arbeit ist erstens Ursache und zweitens Maß des Tauschwerts. Das ist nicht ganz einfach mit dieser Gespaltenheit umzugehen. Ursache und Maß, das sind nun zwei Dimensionen, die zusammenzubringen sich die Ökonomen des 19. Jahrhunderts abgemüht haben. Ursache, das ist die Frage nach der Genesis, der Schöpfung, des Täters hinter dem Tun, der Kraft. Und Maß, das ist die Frage der Geltung, der Gültigkeit. Auch bei Marx werden Sie diese Anstrengung finden, Genesis und Geltung von Wert zu denken. Und auch bei Nietzsche werden wir dieses Problem wiederfinden, Genesis und Geltung, Herkunft und Maß von Wert. Maßgeblich für Marx wird nun ein anderer der klassischen Ökonomen werden, der Smith weitergedacht hat, nämlich Ricardo. Über ihn will ich jetzt sprechen und dazu komme ich gleich zum zweiten Punkt der Gliederung, die Unsichtbarkeit des Wertes, hatte ich das genannt. Wie ist die Mühe der Arbeit zu messen? Ricardo fällt ins 19. Jahrhundert, das alles historisiert, und Ricardo entdeckt als Maß für den Wert der Arbeit die Zeit. Die Arbeitszeit bestimmt den Wert. Das ist ein ganz großer Gedanke, denn, meine Damen und Herren, Zeit kann man messen. In Stunden, Minuten, Wochen, Tagen, und Zeit hat jeder, und auch wenn es mitunter so aussieht, dass der eine viel, der andere wenig Zeit hat, so ist immer wieder daran zu erinnern, dass jedes lebende Individuum auch noch auf absehbare Zeit 24 Stunden Zeit pro Tag hat. Keiner hat dem anderen auch nur eine Sekunde voraus. Der Tauschwert der Waren, so Ricardo, wird hauptsächlich von der Menge der Arbeitszeit reguliert. Hauptsächlich, sagt er. Denn es kommt ja noch einiges hinzu. Es gibt zum Beispiel seltene Dinge, deren Tauschwert unabhängig von der Arbeitszeit gesehen werden muss. Ricardo denkt an seltene Statuen, Gemälde, an Weine besonderer Güte, ein alter Bordeaux zum Beispiel. Das heißt Gegenstände von einer beschränkten Menge. Der Tauschwert eines Leonardo da Vinci-Gemäldes beruht eben auf der Seltenheit. Und diese Seltenheit kennen wir ja auch schon von Nietzsche her, nicht? Es gibt in der Geschichte selten wertvolle Exemplare von höchster Moralität. Jesus zum Beispiel oder Buddha. Aber Ricardo, der Ökonom, weiß natürlich, selten ist selten. Seltenheit kommt nur am Rande vor. Seltene Waren, schreibt er, ich zitiere, bilden nur einen sehr kleinen Teil der Warenmasse, die täglich auf dem Markte ausgetauscht wird. Der Tauschwert der Hauptmasse der Waren, er reguliert sich nach der Arbeitszeit. Die Formel kennen Sie auch schon unter anderer Version. Arbeitszeit ist das Wertmaß, also zum Beispiel in 30 Minuten 67 Tüten geklebt. Das ist die Arbeitsproduktivität, ein Begriff, den Ricardo eingeführt hat. Was bei einer halben Stunde Arbeit herauskommt, das muss ich Ihnen nicht sehr verschieden, das ist variabel. Also, es gibt eine Relativität der Arbeitsproduktivitäten. Gelingt es unter sonst gleichen Bedingungen in einer Arbeitsstunde mehr Waren hervorzubringen als zuvor, so muss der Tauschwert der Einzelware als gesunken betrachtet werden, da die Zeit unverändert geblieben ist und sich gleichzeitig auf eine größere Warenmasse verteilt. Also die Produktivität der Arbeit, so Ricardo, ist variabel hinsichtlich der Konstanz einer Zeiteinheit. Und die Produktivität der Arbeit hängt nun ab von den Arbeitsmitteln, den sachlichen Produktionsmitteln, die gleichsam, wie Ricardo sagt, vorgetane Arbeit sind. Aufgehäufte Arbeit, etwa diese Klebemaschine, die vorgetane Arbeit ist. Die Trennung von unmittelbarer Arbeit und historisch vergegenständlicher Arbeit, das ist eine Trennung, die Ricardo eingeführt hat, und Marx hat sie übernommen. Bei ihm heißt es eben lebendige Arbeit und tote Arbeit, sozusagen in Arbeitsinstrumenten aufgehäufte tote Arbeit. Historisch vergegenständlichte Arbeit. Sie können jetzt alles anschließen, was wir über die Produktivkraftentwicklung, Technikentwicklung bereits wissen. Das wiederhole ich nicht. Wir kommen jetzt nämlich zu einem Problem, das sich bei Ricardo und auch bei Marx stellt, nämlich die Frage, wie sich der Wert der Arbeitszeit darstellen lässt. Wie lässt sich der Wert der Arbeit darstellen? Der Arbeitszeit, Entschuldigung, darstellen. Ricardo steht nämlich vor einem Problem, dass einerseits ja, eine Stunde immer eine Stunde bleibt, dass sich aber die Arbeitsproduktivität immer nur in Relationen rechnen lässt. Und für die Relationen verschiedener Arbeitsproduktivitäten braucht er Rechnungseinheiten, mit denen sich dann Äquivalenzen rechnen und darstellen lassen. Und Ricardo nennt diese Einheit, die nennt er Produktionskosten. Berechnung, er berechnet die differenten Arbeitsproduktivitäten nach Produktionskosten. Ich zitiere Ihnen das nochmal, Ricardo. Es sind die Produktionskosten, Cost of Production, welche den Preis der Waren letztlich bestimmen müssen und nicht, wie oftmals gesagt worden ist, und da meinte Adam Smith, die Verhältnisse von Angebot und Nachfrage. Das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage mag zwar den Marktwert, Market Value, also im Sinne von Marktpreis einer Ware, eine Zeit lang beeinflussen, bis diese in größerer oder geringerer Menge beschafft ist, je nachdem sich diese Nachfrage vermehrt oder vermindert haben mag. Aber diese Wirkung wird nur von vorübergehender Dauer sein. Und dann bringt er ein Beispiel, ich zitiere, man verringere die Produktionskosten von Hüten und der Preis wird schließlich auf deren neuen natürlichen Preis sinken, auch wenn sich die Nachfrage verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht haben sollte. Man verringere die Kosten für den Lebensunterhalt der Menschen durch Herabsetzung des natürlichen Preises der notwendigen Nahrung und Kleidung und die Löhne werden schließlich sinken, wenngleich die Nachfrage nach Arbeitern sehr erheblich zunehmen mag. Zitat Ende. Produktionskosten also. Da liegt des Pudels Kern. Mit ihnen muss man rechnen. Aber wie rechnet man mit Produktionskosten? Die Produktionskostenrechnung, sie haftet an den Ziffern des Marktes, die Preise. Sie sind die Rechnungseinheiten. Und so entsteht das große Problem bei Ricardo, das Marx erben wird, nämlich das Verhältnis von Werten und Preisen. Um es zu erläutern, Ricardo und mit ihm Marx behaupten ja, immer den Vorrang der Produktion als Ort der Wertschöpfung, da kommt das her, vor dem Tausch auf dem Markt, wo alles seinen Preis hat. Das ist sozusagen die arbeitsgebundene Argumentation, die von Smith herkommt, die Ricardo in die Arbeitszeit überführt hat. Das ist der Ort der Wertschöpfung und das liegt vor dem Tausch auf dem Markt und da hat ja alles seinen Preis, wie wir wissen. Schön und gut, aber wenn es ans Berechnen der Produktionskosten geht, so haben wir ja nur eine Sprache und das ist die Sprache der Marktpreise. Die Feststellung des wirklichen Werts jenseits der Marktpreise, sie entzieht sich. Und das ist das Problem, das Ricardo-Problem, was im Marxismus weiterläuft. Wir sehen Preise, wir sehen immer nur Preise. Der Wert ist unsichtbar. Er steckt überall drin, das ist klar. Er liegt irgendwo in den Produktionskosten, da steckt der Wert drin, aber man sieht ihn nicht. Das ist die Unsichtbarkeit des Werts, so nenne ich das. Es ist ein theoretisches Problem auch der Rechnung, nämlich der Transformation von Werten in Preise. Und es ist außerdem ja auch eine Dimension der Erfahrung vieler Fabrikarbeiter im 19. Jahrhundert. Sie verstehen sich als Schöpfer der Werte. Aber der Lohn, das heißt der Preis, der für die Arbeit gezahlt wird, er ist ja lächerlich gering im Vergleich zu den geschaffenen Werten. Der Arbeiter guckt in die Lohntüte und was er darin findet, ist sein Preis, aber die Unsichtbarkeit des Werts. Die Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts, sie will aber den unverkürzten Arbeitsertrag sehen, wie die Formel heißt, die Kampfformel der Arbeiterbewegung, der Sozialdemokratie, der Gewerkschaften, den unverkürzten Arbeitsertrag. Den wollen sie sehen, haben, Gerechtigkeit, gerechte Verteilung. Der Wert der Arbeit, er soll im Preis der wahre Arbeitskraft sich unverkürzt wiederholen. Von Ricardo ausgehend entsteht nun im 19. Jahrhundert das Interesse, mithilfe einer Produktionskostentheorie die Ausbeutung der Arbeiter sichtbar zu machen, nachzurechnen, wie viel da ausgebeutet worden ist. Ricardo selbst, er war politisch eigentlich eher ein Konservativer, ein Pessimist, er lehnte auch Sozialreformen, eine sozialreformerische Politik ab. Aber diese seine Arbeitswertlehre, die sich auf die Arbeitszeit als Wertmaß konzentrierte, sie konnte von links genutzt werden. Hinzu kam, dass Ricardo der Erste war, der den Einfluss von Maschinen überhaupt auf die Wertbildung breit thematisierte. Ein Gedanke, den Sie bei Adam Smith noch gar nicht finden. Auf Ricardo beriefen sich alle die sozialistischen Theoretiker, die den unverkürzten Arbeitsertrag forderten. Nun ist Marx' Verhältnis zu Ricardo viel diskutiert und auch nicht einfach zu lösen. Es ist ein komplizierter Fall. Einerseits kann man sagen, steht Marx natürlich in seiner Arbeitswertlehre auf den Schultern von Ricardo. Und man kann auch sagen, vielleicht ist Marx ein viel konsequenterer Ricardo gewesen, indem er gerade auch die Konzentration auf die Arbeitszeit, denken Sie an den Kampf um den 8-Stunden-Tag und all diese Dinge, ins Spiel gebracht hat. Und vor allem auch wenn man die engelsche Popularisierung dazu liest, so verstärkt sich dieser Eindruck. Und man kann, denke ich, vielleicht durchaus zu Recht, die Marx'sche Theorie des Mehrwerts mit Ricardos Augen lesen. Und das würde dann so gelesen sein, man würde dann sagen, in der Produktion entsteht ein Wertzuwachs, den der Kapitalist einstreicht und dem Arbeiter vorenthält. Und das Interesse richtet sich dann natürlich auf die Frage, wie groß ist der vorenthaltene Wert und wie können die Resultate der Wertschöpfung durch Arbeit gerecht verteilt werden? Und diese Frage der Verteilung war auch etwas, was Ricardo sehr interessiert hat. Freilich nicht so sehr im Sinne einer Philosophie der Verteilung oder der Gerechtigkeit, sondern im Sinne von Modellen der Verteilung des Volkseinkommens auf einzelne Produktionsfaktoren, was ich jetzt gar nicht hier weiter ausführen möchte. Diese Suche nach der Wertgröße, also das Sichtbarmachen des Werts, der Wille zur Entschleierung dessen, was hinter diesem Preisgeschehen alles vorgeht, das ist sicherlich bei Marx ganz deutlich erkennbar und viele Marx-Interpreten sind auch dieser Tendenz gefolgt, bis zu diesem Dilemma, das ich genannt habe, dem Transformationsproblem, nämlich der Transformation von Werten in Preise. Denn die Werte beziehen sich nach der Arbeitswertlehre auf einen Zeitabschnitt, Arbeitszeit, und Preise sind nur identifizierbar als Marktpreise. Dieses Dilemma, dieses Transformationsproblem, wurde aktuell beim Erscheinen des dritten Bandes des Kapital nach Marx Tod Ende des 19. Jahrhunderts. Das sollte der krönende Abschluss sein, aber die Leser, die der Marx'schen Wertlehre durch dick und dünn gefolgt waren, wurden am Ende enttäuscht, als sie das lasen. Mal ist von Preisen als Werten die Rede, mal von Werten als Preisen die Rede. Und wer denn die Wertgröße nun angewandt tatsächlich messen will, gerät im Abschluss des Marx'schen Kapitals vollends durcheinander. Werner Sombart hat den vorherrschenden Eindruck zusammengefasst mit den Worten: Wenn ich schließlich doch zu den Produktionskosten komme, um den Profit zu erklären, wozu dann der ganze schwerfällige Apparat der Wert- und Mehrwerttheorie? Ich frage nicht, wozu? Also wenn ich schließlich doch zu den Produktionskosten komme, die ich ja über den Marktpreis nur herausbekomme, wozu dann der ganze schwerfällige Apparat der Wert- und Mehrwerttheorie? Ja, wozu dieser ganze Umweg? Es hilft nichts. Meine Damen und Herren, der Wert ist unsichtbar, Unsichtbarkeit des Werts. Er ist irgendwie da, es wird niemand leugnen, dass sozusagen Mühe und Arbeit im Wertbegriff hängen, dass die Arbeitszeit im Wertbegriff hängen. Er ist da, aber er führt ein geisterhaftes Dasein, denn in dem, was wir sehen, in den Preisen, können wir ihn nicht identifizieren. Er hat ein geisterhaftes Dasein, ein abstraktes Dasein, und mit dem Wert der Abstraktion werde ich nächsten Montag weitermachen und am nächsten Dienstag Entwertung. Dahinter verbirgt sich Nietzsches Theorie des Nihilismus. Werde ich das Semester abschließen. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.